Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Vermutlich schielt jeder, der eine Faszination für Uhren hat, ab und zu einmal zum berühmten Hersteller Rolex. Der hohe Preis dieser Uhren ergibt sich selbstverständlich aus den verschiedensten Faktoren. Nichtsdestotrotz ist die Qualität definitiv über jeden Zweifel erhaben. Und für viele Fotografen stellt so etwas in der Äquivalenz die traditionsbehaftete Marke aus Süddeutschland Leica dar. Und so auch für mich, und Woche für Woche konsumierte und konsumiere ich diesbezüglich den Leica Enthusiast Podcast, der sich ausschließlich um diese Marke dreht. Lange war es ein gehegter Traum von mir, bis ich mir Ende 2022 endlich meine eigene M leistete. Natürlich dauerte es hierbei nicht lange, bis schlussendlich Michel Birnbacher mich für eine Folge bei ihm im Leica Enthusiast Podcast angefragt hat. Diese Folge wurde am 13.01. dieses Jahres ausgestrahlt und Michel hat mir zusätzlich eine Verwendung dieser Folge im Rahmen meines eigenen Podcasts, also hier bei Momente deiner Geschichte, angeboten. Das Angebot habe ich sehr, sehr gerne angenommen und ich freue mich, dass ich nun diese Folge für dich hier, für deine Ohren bereitstellen kann. Lieber Michel, an dieser Stelle natürlich nochmal einen riesigen Dank an dich. Es war eine super tolle Folge, sie hat mir mega Spaß gemacht. Und super cool, dass ich das hier jetzt auch nochmal bei mir auf dem Kanal hier ausstrahlen darf. Ja, du lieber Zuhörer, falls du die Folge noch nicht gehört hast, Jackpot, dann auf geht's. Falls du die Folge schon bei Michel genossen hast, dann hör sie dir doch hier gerne einfach nochmal an. Ich bin mir ganz sicher, dass da das ein oder andere dabei ist, was du vielleicht einfach nochmal für dich so aufgreifen kannst und vielleicht durchdenken kannst. So oder so, schau unbedingt gerne mal beim Leica Enthusiast Podcast vorbei. Wie gesagt, Michel ist ein begnadeter Moderator und er schafft es immer wieder, mich mit seinen Fragen, die er dann an den jeweiligen Gast hat, zu begeistern und vor allem mich auch immer wieder mitzunehmen, was seine Leidenschaft zur Fotografie respektive natürlich der Marke Leica angeht. Ich habe dir hierzu alles Notwendige in den Shownotes verlinkt. Einmal die Website des Leica Enthusiast Podcasts, einmal auch, wo du Michel und den Podcast vertreten auf Instagram findest. Ich habe dir auch noch eine alte Folge meines Podcasts verlinkt, wo es auch um die Leica N240 geht. Ich hatte das natürlich auch mal im Rahmen einer eigenen Folge thematisiert. Und falls du ausnahmsweise vielleicht auch mal Bock hast, diese Folge als Video zu schauen, das heißt, mich auch einfach mal im Bewegtbild, dann nutze gerne auch den Link in den Shownotes. Da wirst du dann zu Michel auf seinen YouTube-Kanal geführt und kannst dir diese Folge hier dann mit genau dem gleichen Toninhalt mit Video auf YouTube anschauen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge von dem Leica Enthusiast Podcast hier bei Momente deiner Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen beim Leica Enthusiast Podcast. Mein Name ist Michel Birnbacher, ich bin Produzent und Gastgeber und freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Alle Informationen zur aktuellen Episode finden Sie auf www.leica-podcast.de. Wenn Ihnen der Inhalt gefällt, so bitte ich um eine kurze Bewertung auf den üblichen Portalen wie Apple Podcast und Spotify. Das dauert für Sie nicht lange und hilft, meine Sendung sichtbarer und erfolgreicher zu machen. Hallo und einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich spreche meistens von der Liebe zu einer Kamera oder immer wieder von Liebe zu einer Kamera und bin auch davon überzeugt, dass man nur die eigene Kamera, in meinem Fall nur eine Leica M, so richtig lieb haben kann. Der heutige Gast ist Naja, eigentlich wäre er nie mein Gast geworden, denn er fotografiert nicht mit Leica und das war bis jetzt so die Voraussetzung in irgendeiner Art und Weise für diesen Leica-Enthusiast-Podcast. Und er sagt im Vorgespräch, das stimmt nicht, was du da sagst, Michel, denn ich liebe meine Kamera auch und auf meiner Kamera steht Fuji. Ja, und warum aber hier ist, darüber reden wir, denn Sie wissen auch, dass ich manchmal sage, die Halbwertszeit, so die Zeit, bis man die Kamera dann kauft, vom ersten Angreifen bis zum Kaufen, die wird immer kürzer und am Ende hat man sie dann. Und ich denke, darüber werden wir auch ein bisschen reden. Lassen Sie mich begrüßen, Benedikt Brecht. Hallo Ben, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier mit mir zu sprechen.
Ja, moin Michel, ich freue mich riesig, hier bei dir im Podcast sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin fleißiger Hörer deines Podcasts, was du ja auch jetzt weißt, nachdem ich es dir gesagt habe. Ich war vorher ja passiver Hörer quasi. Ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge hier, ja.
Dann würde ich einmal sagen, nachdem du deinen eigenen Podcast hast, lass auch meine Grüße auch an deine Hörer senden. Willst du deine Hörer begrüßen?
Ach so.
Ja, ich mach das nicht, das machst du.
Ja, natürlich. Also herzlich willkommen in dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen vom Michel. Ich freue mich sehr und los geht's.
Los geht's, genau. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen oder Sie hören, Ben hat einen Podcast, den ich zwischendurch höre. Gib zu, ich habe nicht alle Folgen gehört, immer wieder eine, die dann vom Titel her interessant klingt oder wo man halt dann schaut, ja, das passt ganz gut. Und da war eine der Folgen, und zwar kurz vor Weihnachten mit der Überschrift, und wir spoilern jetzt ein wenig, um was es heute gehen wird, die hochwertigste Kamera, die ich je in der Hand hatte. Das war so mal der Titel der Episode. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt höre ich mir das an, weil er verwendet keine Leica, das zählt noch zu den hochwertigen. Was hat er jetzt als hochwertige Kamera gefunden? Und darüber werden wir jetzt sicher im Laufe des Tages reden oder im Laufe des Gesprächs reden. Wenn du bist Fotograf, aber nicht hauptberuflich, du machst das also quasi als Nebenberuf, unabhängig davon, wie man das jetzt finanztechnisch sieht, aber du machst das nebenberuflich und fotografierst jetzt seit 2018, du nennst das so schön, am Anfang habe ich geknipst mit dem Handy, bist dann von der jetzigen Fuji-Welt dazwischen noch einmal woanders gelandet. Wo war denn das? Warst du denn zuerst nach deiner Handyfotografie?
Ja, also ich war so wie so viele, die, denke ich mal, irgendwann zu Fuji oder Leica oder so wechseln, die haben mit so einer großen, bekannten Kameramarke angefangen. Also ich meine, mit groß und bekannt eben viel Marktanteil, so die klassische Kamera, die man, wenn man jetzt irgendjemand auf der Straße fragen würde, was ist so eine klassische Kameramarke, dann kommen ja immer so die großen, ne? Canon, Nikon, Sony, ja, die mit viel Marktanteil, die irgendwie schon sehr, sehr lange im Geschäft sind und wo es eigentlich auch alles gibt, von günstig bis sehr teuer. Und mein Papa hat damals mit Canon fotografiert, viele, viele Jahre. Der hat aber da auch eher so geknipst, sage ich mal, im Urlaub oder mal auf Reisen. Aber so richtig gepackt hat mich die Fotografie eigentlich nie so wirklich. Ich habe dann mal ein Foto gemacht, wenn ich drum gebeten wurde, aber so richtig gepackt hat es mich eigentlich nie. Bis es mich dann halt 2018 gepackt hat. Ich habe mit dem Handy viel rumgeknipst, war da in Hamburg bei dem Kirschblütenfest, hab da an der Alster fotografiert und da kamen halt so mega coole Bilder raus. Ja, der Himmel war so rot und so und zwar irgendwie so ein Bild, wo man sich dachte, wow, irgendwie, was habe ich hier getan? So, ich habe da irgendwie ein bisschen am Handy rumgespielt und das ist ja einfach nicht nur so ein Schnappschuss, sondern das sieht ja irgendwie echt schön aus. Das könnte man ja vielleicht als Profilbild irgendwo verwenden oder sowas oder was weiß ich. Und dann habe ich mich da immer mehr reingefuchst und hab dann halt, weil ich ja so die Marke halt von meinem Papa gekannt hab dann halt mit Canon angefangen zu fotografieren und da bin ich dann auch erstmal eine Zeit lang geblieben, weil am Anfang muss man ja auch erstmal rausfinden, wo geht die Reise hin, bleibt es bei hier und da mal fotografieren oder will man da mehr reinsteigen?
Das ist gut, dass du mehr gemacht hast. Auf deiner Homepage benediktbrecht.de hast du ja über dich geschrieben und da ist auch dieses erste Foto von Hamburg mit mit dem brennenden Himmel, Alpenglühen würde man bei uns in Österreich sagen. Hier ist es da so mehr Wasserglühen oder wie auch immer abgebildet. Also aus meiner Sicht einmal gut, dass du hier weggekommen bist von dieser sogenannten Schnappschussfotografie, wobei man natürlich sagen muss, Handy ist ja nicht schlecht. Ja, also in der heutigen Zeit verwenden die Fotografen Fotoapparate, danach verwenden sie Photoshop als Beispiel für Fotobearbeitung und das macht halt das Handy schon in einem. Also man erspart sich ja im Prinzip viel Zeit, wobei jetzt werden wir wahrscheinlich gelüngt. So, aber du bist dann bei Canon gelandet, auch noch in der analogen Welt oder hast du die analoge Welt quasi komplett übersprungen?
Also ich habe die analoge Welt halt als Kind schon mitbekommen, ne, bei meinen Eltern. Das war ja so wo ich mich jetzt irgendwie dran erinnern kann, war noch analog beziehungsweise schon sehr schlecht digital. Und ich habe nicht mit dem Analogen angefangen. Ich habe zwischendurch quasi mal einen Ausflug ins Analoge gemacht und habe auch noch analoge Kameras hier. Ich sag mir immer so, du solltest mal wieder vielleicht einen Film einlegen und mal wieder damit fotografieren, aber irgendwie hält's mich davon ab. Es ist, ich mag den Look von analogen Bildern, von Film. Ich mag auch das Entschleunigte, aber es ist mir zu aufwendig und zu teuer im Endeffekt. Mich freut natürlich, dass es so ein Revival jetzt hat. Und ich sag mal, würde Film oder die Entwicklung günstiger werden und so, und dann könnte man sich das schon überlegen. Aber ich bin da auch so ein Mensch, der sich schwer tut, immer jetzt digital zu fotografieren und dann zu sagen, aus welchem Grund auch immer, jetzt nehme ich mir mal die analoge Kamera, mache einen Film und dann lege ich sie wieder weg. Ich tue mir da immer schwer mit. Ich bin so ein Gewohnheitsmensch, ich müsste mir das dann vornehmen quasi und im Kalender reinschreiben, so in dieser Woche nimmst du einen und da nicht, ja.
Aber du bist jetzt niemand, der gezwungen war, analog zu fotografieren, sondern es war eigentlich so ein Nebending, so lass mich ein bisschen probieren, aber eigentlich ist deine Fotografie von Anfang an digital gewesen. Also du konntest viele Bilder machen, du hast sie immer am Computer angeschaut, du musstest nicht ein Negativ halbwegs verstehen, ob sich's auszahlt, das dann auch entwickeln zu lassen oder mit dir zu fotografieren. Du hattest einen netten Gast, ich glaube in einer deiner letzten Folge, Bia Barolin, glaube ich, hat sie geheißen, aus Nizza, wenn Bia ich das Barolin, richtig ja. habe. Die hat nämlich eines gesagt, und das ist das, was mir eigentlich jetzt erst im Nachgang auffällt. Ich komme ja noch aus der analogen Zeit. Ne? Also ich habe eine M6, ursprüngliche M6 noch gehabt, und habe dann aber, so wie viele andere analogen Fotografen, das ganze Zeug hergegeben, weil es in der digitalen Welt so viel leichter war. Ja, jetzt, heute hasse ich mich dafür, dass ich die M6 hergegeben habe. Ja. Aber ging halt nicht anders. Und man hat ja zur damaligen Zeit nicht darüber nachgedacht, dass man jemals wieder zurückgehen wird, ab einem gewissen Zeitpunkt, in diese analoge Welt. Und das ist so wie Oldtimer. Ja. Da gibt es ein paar, die hätten immer schon gedacht, dass der alte Mercedes was wert ist. Aber das war halt bei einer Masse der Fotografen sicher nicht so. Und was Bia auf jeden Fall gesagt hat, war, und das finde ich gut, dass sie gesagt hat, damals hat man sich zufriedengestellt mit dem, was man hatte, so dir, analoge, negative, was auch immer. Mit dem hast du tausende von Fotos fotografiert und wir waren alle froh, dass es jetzt leichter und günstiger wird, in der digitalen Welt zu fotografieren. Und deswegen glaube ich, dass viele, auch oder zumindest ich, gar nicht den Wunsch habe, so richtig analog wieder zurückzugehen. Jetzt kann man dann darüber reden, dass Kameras ja verleiten wieder analog, weil sie zu viel können und so weiter. Aber das lassen wir jetzt. Aber wie gesagt, das war jetzt schön, weil das diese Überleitung war, die ja bei deinem Gast ja auch war, die gesagt hat, ich kenne analog, wir haben damit angefangen, wir waren froh, dass das Ding endlich weg war und wir im Prinzip ohne Labor arbeiten konnten. Und auch noch, so wie du sagst, günstiger an der Stelle. Du hast aber dann 2019, wie gesagt, mit Canon begonnen und ein Jahr später hast du dich dann schon mit Fuji beschäftigt.
Mhm. Genau.
Warum weg von Canon und gleich oder so kurz schon eigentlich weg von Canon und weiterhin zu digitalen, aber zu Fuji?
Ja, also ich bin ja auch innerhalb Canons quasi einmal gewechselt. Ich bin ja von APS-C Einsteigerkamera zu Vollformat und von Spiegel zu spiegellos, ne? Also von 200D zu EOS R, falls das dem einen oder anderen was sagt. Die 200D, die hatte mir irgendwann nicht mehr gereicht. Und da habe ich gesagt, okay, du brauchst was Besseres. Ich mache jetzt hier Anführungszeichen vor der Kamera. Und bin dann zur EOS R, weil das war halt so ein Gewohnheitsding. Ne? Ich habe gesagt, hey, du fotografierst mit Canon, also bleibst du bei Canon. Das Spiegellose fasziniert dich irgendwie. Und dann bin ich eben zu Vollformat. Und ich habe dann mit der EOS R gemerkt, ja, die ist technisch besser, die kann besser mit Lowlight um, die hat ein besseres oder gibt mir besser die Möglichkeit zu fotografieren, weil sie einen elektronischen Sucher hat und so weiter und so fort. Aber ich habe halt gemerkt, eigentlich bin ich noch nicht da angekommen, wo ich hin will. Also es hat mir zwar es hat da geholfen, wo ich gemerkt habe, ich komme an die Grenze bei der 200D technisch, aber es hat mir eben nicht, ich sag mal, emotional geholfen, was mir in dem Moment aber noch gar nicht klar war.
Darf ich einen Schritt zurückgehen?
Ja.
Der Unterschied zwischen der D200 und der R oder EOS R, also im Prinzip ist ja die D200 schon eine, ich nenne es jetzt einmal semi-professionelle, gehobene Amateurkamera, oder? Ja. Kann man das schon so nennen? Ich denke schon.
Ja, kann man, glaube ich, so sagen, ja.
Und wir reden jetzt auch nicht über das Alter der Kamera, weil wir wissen, das ist wie beim Handy, ja, jedes Jahr kommt was Neues raus und der digitale Sensor ändert sich natürlich auch von Jahr zu Jahr. Also darüber müssen wir jetzt nicht reden, dass die R oder die EOS R dann schon auch einmal neuer war und dadurch natürlich alles besser hatte wie eine Kamera, die 2 Jahre älter ist oder irgendwas in der Art. Mhm. Warum war es für dich wichtig, vom APS-C, also Halbformatsensor, zum Vollformatsensor zu wechseln? Kann man das definieren? Weißt du, warum du das hattest? Oder war es einfach das Alter der Kamera und damit das Alter des Sensors und damit die ISO-Zahl, die, ich muss jetzt gestehen, ich habe keine Ahnung, was die D200er kann, ja, die bei 3600 aufgehört hat. Ja. Wobei, kann sein, dass es mehr war, ich weiß es nicht.
Nee, hat sie nicht. Also die ging deutlich höher. Die hat halt nur extrem gerauscht. Ich habe damit eine Hochzeit fotografiert im Dunkeln. Das hat sehr gerauscht. So im Nachhinein betrachtet waren das noch viele Dinge, wo ich sehr lange dafür gebraucht habe, die für mich rauszufinden. Das lag daran, dass ich nicht offenblendige Objektive hatte. Also ich hatte eher so ein Kit-Objektiv und sowas und ne, mit offenerer Blende, mehr Licht und so. Ich habe vor allem im Nachhinein gemerkt, dass man das Licht suchen muss bei einer dunklen Hochzeitslocation oder einen Blitz nehmen oder so. Ich habe aber damals nicht so weit gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, es liegt am Kamerasensor. Und natürlich, klar, wenn man sich dann damit beschäftigt, sagt man, hey, cool, die hat einen größeren Sensor, damit kann ich bestimmt besser freistellen und so. Aber ich sag mal, dass ich jetzt das Gefühl hatte, die 200D wäre zu alt gewesen, das war nicht wirklich der Punkt. Mich haben so kleinere Dinge noch gestört, wie das am optischen Sucher, die ist ja eine Spiegelreflexkamera, dass die nicht eine 100%ige Sichtfeldabdeckung hat. Das hat mich zum Beispiel sehr gestört. Also da war so ein paar Dinge, die mich dann dazu gebracht haben. Auch die Verlockung zum elektronischen Sucher.
Hat der elektronische Sucher deine Art der Fotografie verändert?
Auf jeden Fall, ja. Hat er. Also,
inwiefern?
Er hat natürlich dafür gesorgt, das mag vielleicht ein positiver Punkt sein, dass man weniger Ausschuss hat, logischerweise. Man sieht ja gleich, wie das Bild wird. Mhm. Jetzt im Nachhinein sorgt er halt auch leider dafür, dass man faul wird. Also, dass man sich nicht mehr wirklich damit beschäftigt, was für einen Fehler habe ich gemacht und es das nächste Mal besser machen will. Also seine fotografische Herangehensweise, sein Wissen, dass man genau weiß, was man tut, ohne dass man direkt das Ergebnis sieht, das fordert es natürlich nicht mehr heraus. Ja.
Das war nämlich die Antwort auf die Frage, die ich da gehofft habe, die Antwort, die ich erhofft hatte. Denn ich glaube immer noch, dass in meinem Fall vielleicht die analoge Fotografie, die Leute, die sich damit beschäftigt hatten, wissen, welche Blende sie nutzen. Und ich kenne das jetzt von meinen Workshops und du kennst das vielleicht auch, wenn du mit anderen sprichst. Wenn man dich fragt, so, warum nimmst du jetzt Blende 5,6 und warum nimmst du jetzt nicht Blende 1,4 oder warum nimmst du jetzt Blende, weiß ich nicht, 2,8? Ja, und es ist ganz schwer dann zu antworten, weil eigentlich hast du es im Gefühl, du schaust hin und denkst, das geht jetzt mit Blende 1,4 und du schaust hin und sagst, naja, jetzt wäre Blende 5,6 ein bisschen besser, warum auch immer. Ja? Und das ist etwas, wo ich immer sage, und das ist das, was du jetzt eigentlich auch gesagt hast, dass dadurch wirst du faul in dieser Display-Welt, weil du es ja im Prinzip siehst. Mhm. Wir mussten noch, Gut, da gab es dann eine Abblendtaste an meiner Nikon. Ich habe Nikon im Vergleich zu dir zu Canon. Also irgendwo gab es die Abblendtaste, dann wurde das Bild plötzlich dunkel. Dafür hätte man sehen können, wie weit die Schärfentiefe reicht. Ja? Dafür, aber es war halt finster dafür. Ja? Also ich denke, da haben wir schon den einen oder anderen Vorteil, wenn du mit Spiegelreflex fotografiert hast, wenn du das nicht sofort gesehen hast an der Stelle. Aber so wie du sagst, das Einzige, was ich schätze an dieser Display-Fotografie oder an der spiegellosen Fotografie, ist eben, dass man schon sieht, was man tut. Also es gibt viel weniger überbelichtete Bilder oder unterbelichtete, weiß ich nicht, wenn man es vielleicht absichtlich macht, aber so richtig überbelichtete Bilder, weil du sagst, du kommst aus der Hochzeit, aus der Kirche raus und vergisst die ISO-Zahl runterdrehen oder irgendwas. Das Ding gibt es nicht mehr. Ne? Entweder macht es die Kamera schon automatisch, weil sie intelligent ist, ja, oder du siehst es. Ne? Aber gehen wir mal zurück. Du hast also jetzt, bist also dann von innerhalb des Canon-Systems von der Spiegelreflex auf die spiegellose Kamera gewechselt. Und ich sage dir, Damen und Herren, ich vermeide da ganz bewusst das Wort Systemkamera, weil ich der Meinung bin, dass das alle Systemkameras sind, von denen wir hier sprechen. Eine Systemkamera ist nämlich für mich eine Kamera, wo man Objektive wechseln kann, im weitesten Sinn oder einen Blitz anstecken kann. Ein System um die Kamera herum. Und egal, ob du jetzt von der Spiegelreflexkamera redest oder von einer spiegellosen Kamera redest oder ich dann von einer M rede, das sind meiner Meinung nach alles Systemkameras, aber halt spiegellose und mit Spiegel, je nachdem. Aber du bist also jetzt von der Spiegelreflexkamera zur spiegellosen Kamera gewechselt und warst immer noch nicht zufrieden.
Nee, absolut nicht. Ich habe gemerkt, dass mich die Kamera nicht inspiriert. Die Kamera inspiriert mich nicht. Die war ein technisch gutes Ding. Ja, es gab ein paar Dinge, die mich aufgeregt haben, gerade bei der R, dass die keinen Joystick hat. Es war die erste spiegellose Vollformatkamera von Canon und die haben dann diesen Joystick weggelassen und du musstest irgendwie quasi über das Touch-Display konntest du den Fokuspunkt verschieben, was sie natürlich als besonders innovativ angepriesen haben, was aber halt einfach nur nervig ist, wenn ein Regentropfen aufs Display kommt, als Beispiel. Und da kam mehr zusammen, ja. Die Kamera hat mich nicht inspiriert. Mich haben ein paar Dinge an der Kamera genervt. Es wäre alles alleine wahrscheinlich nicht der Grund gewesen zu sagen, ich mache was anderes. Aber da kam mehr dazu. Dann kamen die neuen Canons raus. Ich will jetzt nicht so sehr über Canon abhetzen. Die machen das jetzt auch besser, finde ich, aber damals halt nicht von diesem Sprung R zu R5, R6, hat mich diese unheimlich kundenunfreundliche Preisdifferenzierung, die hat mich echt richtig sauer gemacht. Ja, du hast irgendwie, die haben absichtlich zum Beispiel die R6 nur mit so 20 Megapixeln ausgestattet, wo man genau wusste, jeder, der ein bisschen mehr einfach haben will, der muss die R5 nehmen, wenn er nicht Kompromisse von der R eingehen will. Und bei der R5 ist man wieder beim, ja, zweiten Topmodell nach der R3, die jetzt irgendwann rauskam. Und so Dinge haben mich aufgeregt einfach. Aber ich glaube, so der Hauptgrund war wirklich, dass sie mich nicht inspiriert hat. Ich habe so fotografiert, ne, mit dem elektronischen Sucher, dann im AV-Modus, TV-Modus. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich komme fotografisch nicht weiter. Ich habe dann angefangen, mir lichtstarke Festbrennweiten zu kaufen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, so fotografisch weiterzukommen. Irgendwann dachte ich, naja, vielleicht brauchst du doch einen Zoom. Dann habe ich angefangen, mir hochwertige Zooms zu kaufen. Also so ein RF 2470-28. Absolut bombastisches Objektiv. Super Abbildungsleistung. Auch bei 2.8 überall. Von der Größe her noch okay dafür. Relativ schwer sind die R-Objektive. Hab mir so ein riesiges Teil geholt. Ich habe das immer Bazooka genannt. Das war ein Tamron 70-200, ja, für ein EF-Mount noch. Also ich habe das dann adaptiert. Unheimlich Spitzenobjektiv. Habe ich in der Toskana wundervolle Bilder gemacht. Eins meiner absoluten Lieblingsbilder, die hier zu Hause hängen. Auf 2.8, 200 mm, also traumhaft. Von der Abbildungsleistung her habe ich bisher kaum was Besseres gesehen. Aber halt ein riesenschweres Ding. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, daran liegt es wohl auch nicht. Also ich habe gemerkt, okay, das mit den Zoom-Objektiven ist blöd. Festbrennweiten war doch besser, der Zwischenschritt, ja. Aber ich habe gemerkt, auch wenn ich die jetzt verkaufe, ich komme so nicht weiter. Also ich habe quasi, um jetzt diese beiden Schritte, 200D zu Vollformat und dann günstige Zoom-Objektive zu Festbrennweiten, zu teuren Zoom-Objektiven. Wenn ich das alles einmal zusammenfasse, kann ich sagen, ich habe da aus jedem Schritt eine Erkenntnis mitgenommen, aber ich bin trotzdem noch nicht angekommen gewesen.
Und was war dann das Ende?
Das Ende war, na gut, okay, das Ende, dann würde ich jetzt einiges überspringen und müsste deine Aussage vom Anfang so ein kleines bisschen revidieren, weil ich ja mittlerweile nun doch eine Leica habe, aber ja, ich glaube, das
machen Ende. Machen wir den Zwischenschritt noch.
Genau, das Ende von dieser Reihe vor der Leica, die noch nicht so lange hier ist, war dann Fujifilm.
Was hätte sein müssen, dass du schneller drauf kommst, dass Canon nicht für dich geeignet ist? Beziehungsweise, was war dann der Unterschied, wo du dann sagst, Fujifilm macht auch? Erstens einmal APS-C-Sensor, da war es ganz am Anfang auch. Also wir sind wieder beim kleineren Sensorformat. Dadurch natürlich auch kleineres Gehäuse, kleinere Objektive. Aber was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, hey, ich nehme jetzt einen anderen Hersteller und das fasziniert mich so, dass ich wieder bessere und andere Bilder mache? Denn wir reden ja so im Groben immer, Kamera ist doch vollkommen egal, der Mensch dahinter macht das Foto. Und wir zwei reden gerade davon, dass das eigentlich falsch ist, ne? Dass die Kamera sehr wohl ein Inspirationswerkzeug sein kann.
Unbedingt. Also ich glaube, jemand, der gut fotografieren kann, macht auch mit einer schlechten Kamera gute Bilder. So ist es nicht, aber ich glaube schon, dass die inspiriert. Ja, das ist ist wie bei allem. Wenn du irgendwas nicht gern in die Hand nimmst, dann hast du halt keinen Bock, in die Hand zu nehmen. Und wenn du es nicht in die Hand nimmst, dann tust du damit nichts und wirst nicht besser. Ne? Das ist irgendwie ganz klar. Das ist mit einer Gitarre so. Das ist mit was weiß ich, mit einem Stift so, dann wirst du weniger schreiben. Das ist, wenn du ein Buch hässlich findest, nimmst du es nicht so gerne in die Hand zum Lesen. Also das ist irgendwie ganz normal. Also es war ja so, dass ich jetzt nicht komplett Canon verkauft habe und dann zu Fuji bin, sondern es gab einen Zwischenschritt. Und ich glaube, der ist relativ wichtig sogar. Ich habe eine Zeit lang parallel fotografiert. Ich habe mir gesagt, du musst dich auf die Suche nach was anderem machen. Du bist irgendwie bei Canon nicht zufrieden. Vor allem nicht, wenn du mal so rausgehen willst, ja, sei es jetzt in der Stadt oder im Urlaub oder hier irgendwie der Umgebung, da war mir das alles zu groß und zu schwer. Und selbst eine EOS R mit einem 35-2.0 war mir einfach zu groß und zu schwer und ich habe es nicht gerne in die Hand genommen. Also ich habe damit Aufträge gemacht, Porträts, Hochzeiten, alles gut, aber ich habe sie einfach nicht gerne in die Hand genommen und habe dann parallel dazu mir eine Fuji gekauft. Und ich bin ja immer so ein Mensch, ich versuche, ein vernünftiger, unvernünftiger Mensch zu sein. Also ich bin, glaube ich, in manchen Dingen unvernünftig, versuche dann aber eine gewisse Vernunft mit reinzubringen. Hab mir gesagt, du willst dir noch was anderes anschaffen, was dich inspiriert. Und dann habe ich geschaut, getestet, mir angeguckt und habe dann gesehen, dass Fuji Kameras hat, die ein fest verbautes Objektiv haben. Also ich beschränke mich im Vorhinein schon darin, dass ich nicht einen komplett neuen Objektivpark aufbaue und eine Festbrennweite habe. Und dann war es eben die X100F damals. Und die habe ich parallel zu der EOS R genutzt. Und zwar immer dann, wenn ich raus bin. Immer dann, wenn ich unterwegs war. Ich habe mit der F, mittlerweile habe ich die V, den Nachfolger, die F, die habe ich dann meinem Papa verkauft. Der macht gerade so einen ähnlichen Wandel durch. Aber er ist mit seiner RP von Canon noch zufrieden. Also er fotografiert auch deutlich mehr. Obwohl ich ursprünglich ja so von ihm so ein bisschen dazu gebracht wurde, indirekt in der Erinnerung, habe dann ich durch meine Begeisterung für die Fotografie ihn in den letzten Jahren sehr inspiriert. Und jetzt ist er auch unheimlich ambitionierter Fotograf. Und habe dann bei der F gemerkt, dass ich sie einfach lieber in die Hand nehme. Ich fand die hübsch, ich fand die schön. Ich war damit beschränkt mit dem Objektiv. Hab mir irgendwann noch die zwei Konverter dazu gekauft. Da gibt es zwei Vorschraubkonverter, um diese Festbrennweite 35 mm äquivalent dann noch auf äquivalente 28 runterzubringen oder 50 hochzubringen. Ich hatte die aber meistens nicht drauf. Meistens habe ich die 35 genommen, was eh so eigentlich meine Lieblingsbrennweite ist. Und die Kamera, es ist so blöd, es jetzt wirklich klickt irgendwie, aber ich habe die halt, das war für mich halt viel mehr als so eine Kamera, viel mehr als so ein Werkzeug. Die war Accessoire, Also ich bin nicht der modische Mensch. Ich bin schon, glaube ich, ein bisschen eitel, aber ich muss jetzt nicht irgendwie immer das Neueste anhaben oder so. Es soll halt so, wie ich mich fühle, so wie es sich gut anfühlt, soll schick aussehen. Und bin da nicht so der Modemensch, der da auf alles achte. Aber ich habe halt unheimlich gern diese Kamera umgehabt. Und immer noch jetzt die V.
Vielleicht einmal für mich als Nicht-Fujianer, ja. Also ja. Wir reden da jetzt von einer Kamera, wenn man in meiner Welt werde ich mit der Kuh vergleichen würde. Ja? Also eigentlich einer Bridge-Kamera. Also ein fest verbautes Objektiv, kein Zoom. Du sagst 35 mm äquivalent, also wir sprechen dann von 21, 22 irgendwo?
23.
23, okay. Mhm. In der Gegend, Lichtstärke?
Ist 2,0.
Okay, also eine ausreichende Lichtstärke und das war's. Der Rest ist verbaut, du Zoom bei Turnschuh, ja, also Walking, näher ran, weiter weg. Ist das vergleichbar oder ist das vergleichbar mit Fotografie mit der Festbrennweite? Du lernst dann irgendwann deine Kamera so gut kennen, dass du blind weißt, welchen Ausschnitt du schon hast. Also du brauchst die Kamera gar nicht ans Auge nehmen, um zu wissen, ich weiß, was jetzt aufs Bild draufkommt. Gewöhnt man sich daran?
Ja, tut man definitiv. Also ich habe auch bei der R schon gemerkt, 35 nehme ich ganz gern. Ich kann damit irgendwie alles machen. Mhm. Ist auch nach wie vor meine Lieblingsbrennweite. Ich habe aber auch immer so Phasen, wo ich dann eine andere mehr benutze. Aber wenn mich einer fragen würde, du darfst dir nur eine Brennweite für den Rest deines Lebens aussuchen, würde ich sofort 35 nehmen. Da müsste ich gar nicht überlegen. Und ja, es ist tatsächlich so. Ich kann mir das ungefähr vorstellen, was dann drauf ist. Tatsächlich, ja.
Ja. Jetzt gehen wir weiter in deiner Geschichte.
Ja, es ist, du, Michel, es ist tatsächlich so ein bisschen eine Geschichte. Ne? Das ist auch so immer die Idee bei meinem Podcast, dass ich die Hörer so mitnehmen kann auf meinen fotografischen Weg. Ich habe ja irgendwie immer wieder neue, verrückte Ideen, was ich ausprobieren kann oder wo es mich hinzieht, was mich inspiriert. Und das ist immer das will ich immer. Ich will immer versuchen, die Zuhörer auch jetzt irgendwie mitzunehmen, ja, auf eine Reise, die ich selber gehe.
Na, nehmen wir diese Reise. Diese Reise, die ja jetzt weitergegangen ist. Wenn man deine letzten Podcast-Folgen, die ich so verfolgt habe, da ist es eigentlich nur noch um Fuji gegangen. Also von meinem Gefühl her hast du irgendwann einmal die Canon-Welt hinter dir gelassen. Ich weiß nicht, ob du sie noch verwendest für berufliche Aufträge oder sowas, das höre ich aus dem Podcast nicht so heraus, aber irgendwie bist du dann bei Fuji geblieben, oder? Komplett gewechselt. Du hast dann noch andere Fujis dazugekauft. War das, dass du sagst, du bist mit den 35 nicht ausgekommen, magst aber die Haptik des Gehäuses und musst dich aber doch ein bisschen in die Welt von größeren Brennweiten oder sowas bewegen? Oder was war dann der ausschlaggebende Grund, Canon komplett zu verlassen? Du hast jetzt ein tolles Setup. Ne? Du hast für deine beruflichen Zwecke die Canon, die mit großem Tele und wenig Tele und Weitwinkel und was immer alles für immer dabei, noch als Zweitkamera deine 35 mm entsprechende Fuji 100V mittlerweile. Aber warum verlässt man dann Canon ganz? Der Akku kann es ja nicht sein. Ne? Also, dass man sagt, ich habe immer den gleichen Akku und dann brauche ich keine Canon mehr, weil passt nicht. Ne?
Nee, es ist ja auch nicht der gleiche Akku bei der V und bei der X-T4. Ja, ich habe die V oder Fuji generell sehr, sehr lieben gelernt. Und das liegt nicht nur daran, was ich vorhin schon erzählt habe, also die ist so klein oder so oder sieht so gut aus, sondern ich habe unheimlich viele tolle Sachen an der Kamera entdeckt. Es ist sowas wie, ich habe einen Blendenring, ich habe ein Zeit-ISO-Rad. Es ist sowas wie, ich habe Filmsimulationen, also ich habe quasi JPEG-Einstellungen auf der Kamera, die bei Fuji was ganz Besonderes sind, weil du da sehr, sehr große Eingriffsmöglichkeiten hast und es da sozusagen auch diverse Seiten und Menschen gibt, die da eigene Rezepte sozusagen entwickeln, also eigene Looks, die du schon fertig auf der Kamera einstellen kannst, mit Höhen absenken und Tiefen aufhellen und mehr Farbe und weniger. Und also was da an JPEGs rauskommt, ist phänomenal toll. Und das ist so ein Punkt gewesen, der mich auch sehr inspiriert hat an Fujifilm. Also, dass ich, wenn ich unterwegs bin und Bilder für Instagram, für mich mache, für die Familie, wie auch immer, dass ich sage, ich muss die Bilder gar nicht mehr bearbeiten und ich kann draußen entscheiden, was ich einstelle und das bringt mich irgendwie auch, das nimmt mir diesen Druck, zu viel Bilder mit heimzubringen, die ich noch bearbeiten muss und das war so ein Punkt, der mich auch sehr, sehr inspiriert hat und ja, ich bin einfach so in dieses, ich habe die X100V gehabt und ich mochte das Menü, ich mochte dieses Quick-Menü, die Haptik, das Aussehen, die Räder, die JPEGs. Und irgendwann habe ich gesagt, ich hätte das auch einfach gerne auf der Kamera, auf der ich Hochzeiten mache. Und ich will Hochzeiten nicht nur mit 35-2.0 machen oder mit so einem Adapter vorne dran, sondern ich brauche eine Kamera, wo ich auch 1.4er Objektive schrauben kann, wo ich wechseln kann, die vielleicht doch ein bisschen größer ist, wenn ich dann auch ein größeres Objektiv dran habe, dass ich sie besser halten kann, die einen größeren Akku hat. Und das waren dann alles die Gründe, dass ich irgendwann gesagt habe, mit den beiden parallel eine Hochzeit ist ein No-Go, weil die Bilder einfach anders aussehen. Und damit meine ich jetzt das, was aus dem Sensor rauskommt, nicht, weil ich damit unbedingt dann anders fotografiere, wenn ich die parallel nehme. Dann habe ich gesagt, okay, es ist soweit.
So, und damit bist du bei Fuji gelandet. Jetzt müssen wir irgendwann einmal den Bogen ziehen zum Leica Enthusiast-Podcast, muss ich gestehen. Denn, ja, warum auch immer. Und du hast aber schon mehrmals auch dich mit dem großen Bruder der Fuji, würde ich jetzt einmal, vermutlich kann man das so formulieren, oder den teuren Bruder der Fuji, nicht den großen, sondern den teuren Bruder der Fuji und den schwereren. Aber du hast dich auch mit der M beschäftigt und wahrscheinlich jeder Fotograf hat irgendwann einmal von Leica und von M gehört. Spätestens wenn du bei WhatsApp irgendein Emoji mit einem Fotoapparat einbaust, hast du da vermutlich eine M stehen im Miniaturformat. Das heißt, du schaust dann schon auch in deinem Podcast über den Tellerrand hinaus, also was so die anderen kleinen netten Hersteller machen. Denn das Ende, wissen wir, ist, dass du eine irgendwann einmal dir zulegst oder zugelegt hast. Aber dazwischen gab es ja schon ein paar Episoden, wo du dich mit der M beschäftigt hast. Ne? Also in der Episode vom Anfang Jänner hast du mal drüber nachgedacht, über eine M11 aus einer, wie sagst du so schön, ganzheitlichen Betrachtung. Das war eher betriebswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich bei Leica, das ist nicht sinnvoll. Ja, das weiß man. Und davor gab es auch, glaube ich, schon eine Episode, wo es um eine M gegangen ist. Was ist passiert? Warum? Also meine Großmutter immer gesagt, man geht schwanger mit einer Idee. Ja, und dann irgendwann einmal kommt dieses Kind auf die Welt. Aber wie bist du schwanger geworden? Also jetzt im übertragenen Sinn natürlich.
Nee, also wenn ich hätte schwanger werden müssen, dann hätte ich jetzt keinen Sohn. Ich bin froh, dass das meine Frau übernommen hat. ja, also Leica ist auch schon vor dem Wechsel zu Fujifilm immer so ein Grundrauschen gewesen. Das ist, hat mich schon immer fasziniert. Seitdem ich, also gut, als ich die 200D damals gekauft habe, noch nicht, weil da hatte ich eigentlich noch nicht so viel Ahnung von Fotografie. Aber wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wird mit meiner Meinung nach Leica immer ein Thema. Manche sind damit relativ schnell fertig und entscheiden für sich, ist nichts für mich. Aber bei mir war es nicht so. Das ist immer so ein, ich würde es mal Grundrauschen nennen, was irgendwo da immer war. So wie wenn du Gitarre spielst, ist wahrscheinlich Fender oder so immer so ein Grundrauschen, wo du sagst, oh, das hätte ich irgendwie gern mal, weil es irgendwie cool ist. Das hätte ich gern mal in der Hand. Das ist so das Nonplusultra. Nicht unbedingt von der Technik, sondern auf jeden Fall so vom Mythos, von der Hochwertigkeit, so kann man es vielleicht ausdrücken, ne? Das ist irgendwie, man weiß auf jeden Fall, das ist irgendwie so ein Luxusding. Das ist irgendwie so das, was sich auf jeden Fall von dem anderen unterscheidet irgendwie. Und ich habe immer mal wieder so mich mit Leica beschäftigt. Ich hatte auch mal eine Q2 da. Das war damals übrigens, als ich dann die F zur V gemacht habe, war die Überlegung, ob es eine V wird oder eine Q2. Es ist, ja, die Geschichte ist geschrieben. Es ist irgendwann mal die V geworden. Also ich habe mich schon mit der Marke so immer beschäftigt, die war immer ein Thema. Ich fand es immer cool irgendwie, wie es aussah, auch wie sich Leica präsentiert hat mit den Videos, in den Stores, mit dem Design. Das war immer was, was mich angezogen hat. Und vor allem damals, als ich die Q2 getestet habe, habe ich gemerkt, Leica ist cool, aber es spricht mich nicht alles von Leica wirklich extrem an. Also bei der Q2 bin ich schnell dazu gekommen, dass ich die dann mit der X100V verglichen habe, dass ich die mit anderen verglichen habe. So eine SL hat mich bisher, vielleicht teste ich sie mal, aber hat mich bisher noch nie gereizt, weil sie für mich zu normal war. Da mag ich jetzt vielleicht auch für geschlagen werden, weil natürlich die Objektive mega toll sind und auch der Sucher mega toll ist und was weiß ich, aber es hat mir so dieses gewisse Etwas gefehlt, wo ich sage, da bin ich jetzt bereit, irgendwie Geld auszugeben oder vielleicht zu wechseln oder sowas. Und die M ist anders. Die M war für mich immer was Besonderes und die M ist was anders ist als alles andere.
Also das mit der SL verstehe ich, weil das wäre so quasi die Canon-Variante, ja? Also
genau.
SL und Canon, da ist nicht viel um. Vielleicht die Menüstruktur, ja, so wie du sagst, wir werden jetzt gleich geschlagen, wenn man sagt, da ist nichts anderes. Aber es ist nicht diese. Also ich kenne niemanden, der zwischen dieser Art von Modellen die Beziehung aufbaut, so wie du zu einer Fuji oder ich zu M oder was auch immer. Also das kenne ich bei der SL weniger. Vielleicht ganz kurz nur zur Kuh. Was war so der Hauptpunkt, nicht die Kuh zu nehmen, sondern bei der Fuji zu bleiben? Das ist unabhängig vom Preis.
Ja, der Hauptgrund war, dass mich davon nichts so überzeugt hat, dass ich gesagt habe, ich will die. Ja, weil ich die F schon lieben gelernt habe. Ich fand es halt geil mit diesen Filmsimulationen. Ich mag das irgendwie, dann mir zu überlegen, ich lege jetzt heute mal einen virtuellen Tri X400 ein und gehe damit jetzt raus. Ich habe also gemerkt, ich habe da nichts, was mich jetzt überzeugt, die zu nehmen. Natürlich ist es ein mega cooles Objektiv, ja, das 28-1.7 ist das gleiche auf der Q1 und der Q2. Deshalb bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, die Q1 ist mega cool, vor allem auch preislich sehr, sehr interessant. Aber es hat mich nicht so überzeugt, dass ich gesagt habe, das ist komplett anders als meine Fuji oder besser. Ne? Für mich war in dem Moment, ich verzichte auf ganz vieles, was ich an der Fuji liebe, für die Leica, die vielleicht jetzt ein mega cooles Objektiv drauf hat, aber mir so von der Inspiration her keinen Mehrwert bringt.
Okay, erledigt. So, jetzt weiter. Du bist aber dann, du sagst, die M ist anders. Mhm. Was ist anders? Also ich möchte jetzt gern diese Argumente, das hat alle Fotos der Geschichte wurden mit M fotografiert und das würde ich gern weglassen, ja. Dass Leica die ersten waren, die Fotografie so mobil gemacht haben, indem sie es in ein kleines Gehäuse gepackt haben vor ein paar Jahren schon, ja, ist auch etwas, wo ich sage, das trifft dich ja nicht, wenn du heute eine Kamera anschaust, ja, wenn du heute eine Kamera benutzt. Aber was war jetzt für dich der Punkt, du greifst die M an und sagst, oder du schaust sie an in der Auslage im Store, du nimmst sie mit, du probierst sie aus und sagst, okay, vor ungefähr einem Jahr hast du noch gesagt, so ein Schwachsinn, viel zu teuer, bringt gar nichts, ja, betriebswirtschaftlich gesehen. Jetzt ein Jahr später sagst du, okay, ich springe über meinen Schatten.
Na, ganz so habe ich es damals nicht gesagt. Also ich habe aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht habe ich natürlich schon hergeleitet, warum ich den Preis, der jetzt die M11 mit sich bringt, also irgendwie über 8.000 Euro, ich kann das schon nachvollziehen, warum das so ist. Das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie alle, die bei Leica arbeiten, Millionär sind oder die Aktien da so hoch sind, dass man irgendwie eigentlich nur eine Leica-Aktie kaufen muss. Dann werden ein paar M11s verkauft, ein paar hunderttausend und dann ist da jeder Millionär. Das ist ja Bullshit. Also das Geld geht ja irgendwo hin und das habe ich in dieser Folge hergeleitet. Ich habe nur bei der M11 für mich bewertet, dass es für mich persönlich zu viel Geld ist für eine Kamera. Völlig unabhängig davon, ob das objektiv betriebswirtschaftlich gerechtfertigt ist, was es meiner Meinung nach ist. Was mich an der M generell unabhängig davon besonders anspricht. Und ich glaube, da müssen wir doch einen Bogen zu den zwei Themen machen, die du eben ausgeklammert hast. Es ist nicht die, die Sache mit der Geschichte, dass damit die besten Fotos irgendwie der Geschichte gemacht wurden oder so, sondern es ist die Größe. Weil, wenn man sich mal so eine M anschaut, dann ist sie halt, na, zumindest alles nach der M9, eine Vollformatkamera. Und wenn man da ein Objektiv davor packt, dann ist die, sagen wir mal jetzt hier so ein 35-1.4, ja, Vollformat, dann ist die dafür einfach echt klein. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Also die ist, ne, ich kann hier mal vergleichen, das sieht man jetzt im Podcast nicht, ist so ein bisschen der Nachteil.
Wir haben jetzt unsere M in der Hand, Zecke, Damen und Herren.
Genau, wenn man das mal neben die Fuji hält, mal gucken, ob das hier geht. Ich weiß, das Bild ist ja in groß angezeigt, jetzt mache ich es mal so. Wenn man die mal nebeneinander hält, so.
Ja.
Na, einmal die Fuji X100V APS-C 35 äquivalent Blende 2, ja, also Blende 2 Lichtstärke und Blende 2.8 Freistellung, wenn man es mal so nimmt, auf Vollformat. Und da ist die M. Dann ist da nicht so ein Riesenunterschied, muss man einfach mal sagen. Ist es schwerer, klar.
Ja.
Aber so von der Größe her ist da nicht so ein großer Unterschied. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Und da fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts anderes ein, was das so mit sich bringt bei Vollformat. Das finde ich schon einen wichtigen Aspekt.
Wobei ich es sicher spannend finde, manchmal, wenn du die M mit dem, bleiben wir bei so einem 35er Objektiv, also ich habe jetzt einen Summilux drauf, das ist eher eines der größeren, aber du könntest ja ein kleineres draufschrauben. Das passt ja oft als Ganzes, ich sage immer, als Ganzes sind da so andere Objektive hinein. Ja? Also wenn du so ein Objektiv mit Vollautomatik von irgendeinem japanischen Vollformathersteller siehst, ja, dann hast du ja oft bei Blende 2.8 eine Öffnung, wo ich quasi die M reinstecken kann vorne. Ja. Und also das ist das, was für mich ja auch einer der Punkte ist, auch wenn ich immer sage, es bringt jetzt nichts darüber zu diskutieren, aber die Möglichkeit und die Technik, die in den Objektiven steckt, auf dieser kleinen, so wie du das jetzt schon sagst, auf dieser kleinen Bauweise die Qualität hinzubringen. Klar, wir haben keine Motoren in den Objektiven drinnen, aber das ist es ja nicht alles. Es ist ja nicht nur Motor, der die Größe ausmacht, sondern auch die Feinmechanik, die hier ist. Und wenn man jetzt an das Apo 35 denkt, dass du auf 30 cm Naheinstellung hast, wo also quasi irgendwann einmal das Objektiv in die eine Richtung sich bewegt und wenn du den Entfernungsring weiterdrehst, schiebt sich das Objektiv dann wieder zusammen anstatt auseinander. Also das ist ja, dieser doppelte Schneckengang ist ja schon, ja, besonders. Aber zurück zu dem, von mir weiß man, dass ich das mag, aber das heißt, dieser Formfaktor ist für dich einer der Argumente für die M. Also Vollformat und trotzdem nicht größer wie die Fuji, wenn nicht sogar kleiner oder gleich. Aber das kann ja kein Grund sein, sich eine M zu kaufen.
Nee, das ist am Ende natürlich nicht der wirkliche Grund. Ich glaube, ich bin wirklich über die 100V dahin gekommen. Denn die 100V, die hat ja neben dem elektronischen Sucher auch einen optischen. Der, ich würde mal sagen, ein Messsucher Light ist. Du hast da schon eingeblendete Rahmenlinien. Du hast aber, also du guckst quasi durch eine Glasscheibe, so wie bei dem Messsucher auch, hast eingeblendete Rahmenlinien, hast aber Autofokus. Das heißt, du hast ein Autofokusfeld, was du mit deinem Joystick da drin verschieben kannst. Der Nachteil ist, wenn du manuell fokussieren willst, hast du keinerlei Indikator in diesem Messsucher drin. So, also das ist eigentlich nicht sinnvoll möglich. Du kannst nur drehen und dann Auslöser halb durchdrücken und gucken, ob es da scharf ist oder nicht, weil es dann grün angezeigt wird, das Autofokuskästchen. Aber es ist nicht sinnvoll möglich, damit manuell zu fokussieren. Aber es gibt so einen kleinen, ich würde sagen, so einen kleinen Vorblick, wie es vielleicht mit der M sein könnte. Das fand ich ziemlich cool. Das hat mich schon so ein bisschen dahin gebracht. Kleiner Fun-Fact an der Stelle übrigens, ich habe sehr lange mit den Mitarbeitern auf der Fotopia von Fujifilm gesprochen, am Fujifilm-Stand und der Messsucher von Fujifilm, der wird bei Leica gekauft. Der fast richtige Messsucher, ja. Also die Technik kommt tatsächlich dann auch von Leica, also die kann wirklich so auch irgendwie kein anderer im Moment. Ne? Außer vielleicht noch dieses komische Pixie-Ding da. Aber das ist eine sehr komische Kamera. Naja, wie auch immer. Und von daher das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, es macht schon Spaß, ist schon echt cool mit dem Messsucher. Ich hatte auch ein Experiment gestartet, wo ich nur mit dem Messsucher fotografiert habe, also mit dem, in Anführungszeichen, Messsucher in der Fuji. Und ich hatte nach der Woche oder so das Gefühl, das hat mich so fotografisch echt weitergebracht. Also es hat mich inspiriert, das so zu machen. Ich habe dann auch nicht die Bilderrückschau angeguckt, immer erst zu Hause und so. Es hat mich schon weitergebracht. Und im gleichen Zuge habe ich auf der X-T4, ja, die ja einen elektronischen Sucher hat, habe ich manuelle Objektive vorne ran geschraubt. Ja. Habe mir für eins davon sogar so ein kleines Fokusstäbchen geholt, was ich unten dann rangeklebt habe. Und das mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber wenn ich diese beiden Erfahrungen, also einmal manuelles Fokussieren mit Fokussierhilfe, was jetzt kein Fokus-Peaking war, sondern eher so ein Schnittbild oder sowas, was man bei Fuji beim elektronischen Sucher einblenden kann. Wenn ich diese Erfahrung mit dem von dem optischen Sucher auf der 100V in meinem Kopf so kombiniere, dann hat mir das gesagt, lieber Ben, ich glaube, du musst mal den Messsucher ausprobieren, weil dir das beides ziemlich Spaß macht. Wie geil wäre das in der Kombination?
Okay, das hast du getan. Jetzt bist du aber dann dort, der Messsucher zeigt dir ja, ich gehe mal jetzt, weiß ich bei Fuji nicht, du hast auch nur den Rahmen eingeblendet. Das heißt, wenn du andere Brennweite draufschraubst, bei der X-T, dann ändert sich der Messsucher nicht, doch.
Also der Messsucher ist nur bei der X100V, die X-T okay, hat die nur gleich. Einen elektronischen Sucher. Okay. Die X-T-V hat ja das Festverbaute, aber die zwei Vorsatzlinsen, einmal fürs 28 und für 50. Bei 50 ändert sich dann der Rahmen, das kommt natürlich ein bisschen rein. Bei 28 reicht der Messsucher nicht. Das heißt, du hast da keine eingeblendeten Rahmen dann mehr. Genau.
Ja, das ist so, bei der M geht es bis 28 und alles, was weitwinkliger ist, siehst du nicht mehr oder kannst nur ahnen, was das sein kann. Okay, also du bist jetzt dann auf die Idee gekommen, das, was du jetzt da rumgespielt hast, von dem du glaubst, dass das für dich spannend ist, das probierst du jetzt an der M aus.
Genau.
Bist zum Händler gegangen und gesagt, ich will.
Ja, also ich bin
du kannst auch Namen nennen.
Ja, ich habe mich in Verbindung gesetzt mit dem Leica Store in Hamburg, Meisterkamera. Unheimlich cooles Geschäft, kann ich wirklich nur empfehlen. Selbst wenn man nichts kaufen will, aber sagt am Ende nicht, ihr habt dann doch was gekauft. Ich habe euch dazu verleitet. Einfach mal reingehen und sich das Ganze angucken. Also das
Wir sind im Leica-Enthusiast-Podcast. Ja? Also das Ziel am Ende ist es nicht, hier für Canon zu werben. Sorry für deine alte Marke.
Nee, ich glaube, das habe ich vorhin auch nicht gemacht. Ganz im
Passt
Gegenteil.
Schon, passt alles.
Also wenn man da reingeht, es ist mega cool da, wirklich. Es ist nicht nur wunderschön eingerichtet, es trifft das, was ich bei Leica mag. Es ist so ein modernes, schlichtes Design und halt nicht nur die Kamera, sondern eben auch die Einrichtung. Und es ist irgendwie alles so im positiven Sinne gemein vornehm. Ja, es ist was Besonderes, da reinzugehen. Und ich habe damals auch von diesem Store die Q2 für eine Podcast-Folge ausgeliehen und hab mich dann sponsern lassen dadurch quasi durch den Store und habe mir gesagt, so, jetzt hast du irgendwie das Gefühl, du müsstest mal längere Zeit den Messsucher ausprobieren und nicht nur mal kurz bei einem befreundeten Fotografen oder auf der Messe oder so. Du hast vor einigen Folgen dich mit der M11 so betriebswirtschaftlich beschäftigt. Es ist vielleicht die Zeit für eine gesponserte Folge, wo ich die M11 ausprobiere. Und dann habe ich Meisterkamera halt angeschrieben und es ist eben dazu gekommen, dass ich die für ein paar Tage austesten durfte.
Das war vor Weihnachten.
Genau.
Ein gefährlicher Zeitpunkt, ne? Wenn man sich da so Sachen wünschen kann. Du hättest eigentlich zu dem Zeitpunkt wissen müssen, es ist um dich geschehen. Weil deine Weihnachtswunschliste müsste sich ja vom Gefühl her jetzt ein bisschen verändert haben. Was immer die Wunschliste vorher war, jetzt hat sich die Reihenfolge und die Priorität vermutlich geändert.
Ja, leider, ja. Also einerseits leider und einerseits zum Glück, ne? Aber hat sie tatsächlich, ja. Und auch das ist eigentlich nochmal eine ziemlich witzige Geschichte, finde ich. Also es ist so eine typische Ben-Weg-Geschichte. Also ein Weg, der irgendwie, da muss man mitdenken, dass man ihn versteht, hoffentlich, weil er irgendwie ganz komisch ist. Also ich habe die
Vielleicht noch mal kurz die Erwähnung deines Podcasts, der da heißt Momente deiner Geschichte, die tiefgründige Fotografie, der tiefgründige Fotografie-Podcast. Also, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, Sie Sie machen nichts falsch, weil Sie auch mal den Podcast von Ben einmal kurz reinhören. Aber Sie kommen ja dann wieder. Also Ben, was war's?
Unbedingt. Am besten einfach immer beide hören.
Selbstverständlich.
Ich höre meinen eigenen nicht mehr, weil ich ihn beim Mischen hören muss. Dafür höre ich dann immer deinen. Also von daher ist alles gut.
Perfekt.
Also quasi auch beide. Genau, auf dem in dem Podcast, wenn die Folge hier erscheint, da ist auch schon die Folge erschienen, warum oder mein Weg zu der Leica, die ich jetzt habe. Das heißt, wir können das hier dann jetzt auch ganz normal besprechen. Ich habe so ein bisschen so ein Geheimnis draus gemacht und so einen kleinen Spoiler am Ende von der ML-Folge da rausgehauen, weil es, nachdem ich die zurückgegeben habe, nicht mehr lang gedauert hat, bis ich mir eine andere gekauft habe, was wieder so eine typische Ben-Geschichte ist. Also ich leih mir eine M11, teste die aus, geb die wieder zurück, fand die schon ganz cool, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss mir die sofort kaufen, überlege zu Hause und 3 Tage später oder so rufe ich im Store an und sage, reserviert mir bitte die und die, die ihr gelistet habt. Denn es ist jetzt eine M240 geworden, eine gebrauchte, genau.
Lass mal noch kurz das Modell weg, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind wieder bei dem Punkt, wo man mich immer belächelt, wenn ich sage, man nimmt die in die Hand, man ist angefixt, man hat den Virus bekommen. Ja, sorry für diese Begrifflichkeiten, aber es ist wie ein Virus. Ja, und egal, welche Podcast-Folge Sie hören von meinen Gästen, die sind da nicht weit weg von der Idee. Und jetzt reden wir hier mit Ben, mit einem, ja doch noch immer jemanden, der Fuji liebt und das auch sagt am Anfang. Also er hat genauso die Beziehung zu Fuji, wie ich sie zu Leica. Bisher hat er die Beziehung zu Fuji, wie ich sie zu Leica habe. Schauen wir mal, was die nächsten paar Minuten noch bringen. Aber
Ich bin jetzt Polyamor.
Polyamor, das klingt gut. Überhaupt noch nie gehört, aber das ist gut. Aber ich denke, das ist genau der Punkt. Ja, bei dir ist es nur wesentlich schneller gegangen vom Gefühl her, wie ich das sonst kenne. Also du hast quasi im Anfang des Jahres die M gar nicht gehabt, sondern nur darüber gesprochen. Du hast jetzt vor Weihnachten die M einmal ein paar Tage, keine Ahnung, wie lang war es?
Ja, waren, ich glaube, 4 Tage oder so.
Ja. Also eine knappe Woche haben dürfen. Und ja, so schnell gekauft hat sie danach noch nie jemand.
Vermutlich, ja.
Jetzt, warum 240? Ich frage jetzt einfach, 240 ist also quasi eine M, die vor der M10 noch herausgekommen ist, also quasi noch den etwas größeren Formfaktor hat. Wir reden von einer Kamera, 240 müsste so sein, 2014, 15 herum auf den Markt gekommen. Also auch nicht das allerneueste Modell von der Technologie, vom Sensor her. Macht immer noch gute Bilder, so ist es ja nicht. Manche sagen besser wie manche anderen vom Charakter des Bildes. Aber warum jetzt die 240?
Also ich glaube, die 240 ist, glaube ich, 12 vorgestellt worden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, von wann genau dieses Modell hier produziert wurde, aber sie ist schon ein bisschen älter, ja. Warum die 240? Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, ich bin vernünftig in der Unvernunft. Also natürlich ist der Preis ein Thema gewesen. Das ist gar keine Frage. Der ist natürlich ein Thema gewesen. Also eine M11 jetzt mit über 8000 Euro hätte ich mir jetzt nicht gekauft. Außer die hätte mich jetzt völlig aus den Socken gehauen. Dann vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber bei der M11 glaube ich ja, und da bin ich genau deiner Meinung, die du da auch vertrittst, die hat noch sehr viel Potenzial softwaretechnisch. Die ist noch nicht da angekommen, wo sie hin kann. Und das macht sie leider ein bisschen uncharmanter, finde ich. Weil noch so das Ding fehlt, wo ich jetzt sage, das packt mich jetzt emotional, dass ich genau die M11 will und keine M10 reicht. Und keine M240 reicht. Und ja, dann, das heißt, ich stand vor der Entscheidung, okay, du willst irgendwie eine haben. Dich hat der Messsucher so angefixt. Ich muss zugeben, er hat mich auch herausgefordert, weil meine Bilder einfach nicht scharf geworden sind. Und ich habe mir gesagt, das kann doch wohl jetzt nicht sein. Meine Bilder waren echt, also die waren so vom Bildaufbau her, waren die mega cool. Also ich hatte schon das Gefühl, dass mich die Arbeit mit dem Messsucher, und es ist eigentlich eine Arbeit, würde ich sagen, ja, es ist eben kein, ich gucke durch, so nehme ich es und abdrücken, sondern man muss sich echt Gedanken machen und ich glaube, das inspiriert einen und das hat mir gefallen. So, ich fand die Bilder vom Bildaufbau her und alles, das fand ich echt super und habe mir gesagt, ey, das ist echt, das ist das Gefühl beim Fotografieren, was du die ganze Zeit gesucht hast, ne, mit meinen Experimenten da, wo ich hier mal manuell fokussiere, aber keinen optischen Sucher habe und hier mal einen optischen Sucher habe, aber nicht richtig manuell fokussieren kann. Also du bist bei einem Prozess beim Fotografieren angekommen, den du gesucht hast. Nämlich das Fokussieren mit dem Messsucher und das Arbeiten mit dem Messsucher. Aber meine Bilder sind halt nicht scharf geworden. Und ich habe mir gesagt, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Also ich bin doch nicht so unfähig. warum schaffe ich das mit dieser Kamera nicht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das hat mich schon ein Stück weit herausgefordert. Und mit den ganzen Überlegungen vorher, ja, irgendwie habe ich mich dann auf die Suche nach M-Kameras im Internet gemacht. Und dann vergleicht man Preise und dann schaut man, okay, was kostet so eine M10? Und dann sieht man, okay, die kostet irgendwie so immer noch so 4,5 rum. Willst du das für eine Kamera ausgeben, die du, und ich weiß nicht, wo der Weg hingeht, ja, aber die ich jetzt mal so als in Anführungszeichen Spaß- oder Lernkamera habe, ja. Denn wenn ich jetzt morgen eine Hochzeit fotografieren würde, würde ich meine Fujis nehmen. Das steht für mich völlig außer Frage, ne? Also es ist eine Kamera, die ich so als Freizeit und ich würde auch sagen als als Inspirationskamera nutze. Und da kann ich jetzt so vor mir selber keine 4.500 Euro rechtfertigen, plus Objektive dann natürlich noch. Was gibt's für Alternativen? Und wenn man dann zurückgeht in der Reihe, neben der Geschichte, dass man sich dann überlegen kann, ich nehme bei den Kameras vorher vielleicht eine Monochrome oder sowas, dann kommt irgendwann eine M240, da stößt man dann drauf. Und dann habe ich geschaut, was kosten die? Die meisten waren noch so über 3.000 Euro und habe gesagt, oh, okay, wäre so vielleicht so, was ich irgendwie noch vor mir rechtfertigen könnte. Aber von 3 zu 4, 5 ist dann auch nicht mehr so ein riesiger Schritt. Bis ich dann halt bei Meisterkamera auf die Website geguckt habe. Ich habe da noch mal drauf geschaut, weil ich sagte, hey, okay, du hast jetzt die vorgestellt in deinem Podcast, hast da die Kamera bekommen. Was haben die denn da überhaupt im Angebot so bei gebraucht? Und dann ist mir halt diese eine hier in die Hände gefallen. Und ich find's eigentlich ganz witzig, weil du ja immer zu so einer Liebe zu dieser einen Kamera oder diesem einen Objektiv in deinem Podcast sprichst, ne? Und ich glaube, da hat auch genau dieser Faktor bei mir gezogen, weil ich mir nicht vorstellen könnte, für irgendeine andere Marke, für eine Kamera, die 10 Jahre alt ist und so technisch echt nicht auf dem neuesten Stand ist, so viel Geld zu bezahlen und dann vielleicht auch noch absichtlich eine zu nehmen, die Gebrauchsspuren hat, weil es geil ist. Und dann ist mir diese eine M-Kamera auf der Website bei Meisterkamera ins Auge gefallen. Und zwar ist es halt eine gewesen, an der man an manchen Stellen schon die Patina sieht, also die schon solche Abreibungen hat. Leica-Kameras sind ja lackiert, auf jeden Fall mal die schwarzen. Ich fand, das sah eigentlich schick aus. Ja, die Kamera hat keine Beulen und so, also die kann keine richtigen Beschädigungen, sondern eben nur hier und da mal so ein bisschen Abrieb. Was ich eigentlich ganz cool finde für eine Kamera, die 10 Jahre alt ist. Also die wurde auch genutzt, da steckt auch irgendwie Geschichte drin, ne? Und der Preis war halt mit 2.600 Euro knapp, fand ich den ziemlich attraktiv, muss man sagen. Dafür das, und ne, ich habe es dann mit anderen M240 eben noch mal wirklich verglichen, dass 500 Euro davon oder so wirklich diese Abriebe waren, die ich eigentlich sogar charmant fand. Und mit 2,6 waren wir da in einem Bereich, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich vor mir selber rechtfertigen, mir so ein, schon irgendwo ein Traum, der sich so die letzten Jahre aufgebaut hat, eine Leica zu besitzen und der sich in den letzten Monaten, wenigen Jahren manifestiert hat, eine M, das kann ich für mich echt rechtfertigen und die kann ich nehmen und da kann ich mit dem Messsucher arbeiten, da kann ich mich inspirieren lassen, mich verbessern und wenn ich jetzt in 1-2 Jahren sag, hey, du kannst es so gut, du willst weiter damit machen, du willst es ausbauen, auch nebenberuflich, ja, dann kann ich die immer noch verkaufen und mir noch eine M10 kaufen, weil die Kamera ist in 2 Jahren kaum weniger wert. Was halt bei einer anderen gebrauchten digitalen eben anders ist. Und ja, so bin ich zu dieser M240 hier gekommen.
Hast du versucht herauszubekommen, wer der Vorbesitzer war? Nee, würde das nicht Spaß machen nochmal, oder interessant sein zu sagen, ich habe da eine, die wirklich Gebrauchsspuren hat. Also da muss jemand, die hat jemand nicht im Regal stehen gehabt. Die Kamera hat was erlebt. Wäre das nicht interessanter, mal zu überlegen, was die Kamera wirklich erlebt hat?
Ja, wäre interessant. Habe ich schon drüber nachgedacht, vor allem inspiriert durch eine deiner letzten Folgen, wo ein Gast von dir Tom seine M240 sucht. Der übelst lustigste Zufall wäre es natürlich, wenn es die hier wäre. Vielleicht, ja. Er weiß ja leider die Seriennummer nicht mehr, aber vielleicht kennt er die Abriebe. aber ja, wäre interessant. Vielleicht muss ich da nochmal bei Meisterkamera anrufen und fragen, ob die da mal den Vorbesitzer fragen können, ob ich die Daten haben kann oder so. Die dürfen die ja auch nicht einfach rausgeben.
Ich wollte jetzt keine Datenschutzverletzung haben, sondern ich dachte einfach, dass das vielleicht eine spannende Geschichte auch wäre. So, wer hat meine Kamera vorher besitzt und was hat die gemacht? Vor allem, wenn es jetzt um eine geht, die A, gebraucht ist und B, wo man auch sieht, dass die gebraucht wurde. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich mit der Kamera zweimal im Monat fotografiere und dann ist die, ja, hat ein paar Kratzer, aber nur deswegen, weil ich sie blöd hingelegt habe oder so irgendwie. Oder du hast, so wie du sagst, da kommt das Messing unten raus, weil sie halt doch jeden Tag irgendwo herumgescheuert hat. Ne? Sonst kommt das ja nicht. Das ist ja nicht so, dass das so mal locker drüber gebinselt ist und wenn man mal ankommt, blättert die Farbe ab. So ist es ja auch nicht, wie das vielleicht manchmal anklingt. Aber sehr schön. Du hast also jetzt eine M. An der M sind ja noch keine Objektive wie bei einer X100. Bist du der 35 mm treu geblieben?
Bin ich, ja. Bin ich. Ich wollte natürlich das Ganze jetzt auch hier nicht preislich ausufern lassen, noch nicht. Ich hoffe, meine Frau wird es hier niemals hören. ich habe mich dann erstmal auch hier für die vernünftige, unvernünftige Variante entschieden und Vogtländer-Objektive genommen, die ja wirklich nicht schlecht sind, aber jetzt halt nicht das absolut Top-Ding sind, aber schon echt gut sind, kann man nichts sagen. Und da habe ich mich einmal für eine 35er entschieden, 1,4 Nocton. Und hab aber, das war so eine Erkenntnis, die ich bei dem Test mit der M11 hatte, da hatte ich auch einen 35er und einen 90er, beide von Leica, spielt aber nicht so die Rolle. Ich habe gemerkt, dass mich diese Naheinstellgrenze von 70 Zentimetern mehr beeinträchtigt hat, als ich dachte. Jetzt kann man natürlich sagen, ich nehme es hin und lass mich von der M erziehen. Man kann aber auch sagen, ich kaufe mir vielleicht noch ein zweites Objektiv, womit ich ein bisschen näher ran kann. Ist logisch, gleich in der Einstellgrenze, mehr Brennweite, ich komme näher ran. Also habe ich mir noch ein 50er von Vogtländer gekauft.
Aber kein 75er oder 90er Tele, sondern bist bei 50 geblieben.
Ja, auch das war so ein Baustein meiner Reise der letzten Jahre in der Fotografie, dass ich entweder, dass ich es nicht kann und nie können werde oder dass es auch irgendwann mal wieder eine Herausforderung wird. 85 ist nicht meine Brennweite, so gar nicht. Also könnte auch mal wieder ein spannendes Experiment sein für die Zukunft. Genau sowas mache ich dann ja. Wenn ich merke, das ist nichts für mich, dann sage ich, okay, jetzt mache ich es aber eine Woche und mache eine Podcast-Folge draus. Aber 85, 75, 90 ist nicht meins. Also ich mag es nicht, wenn es zu weitwinklig ist. So 24 geht gerade noch so. Am liebsten so 28, 35, 50, das sind so meine klassischen Brennweiten. Dann habe ich eigentlich ein Loch und dann geht's eher wieder so bei 135 los. Das ist dann so meine Lieblingstele-Brennweite, weil ich da noch so eine Art Bezug zum Motiv habe, weil es noch nicht zu weit weg ist. Aber es ist für mich nicht so in diesem komischen Mittelding wie 85. Und ich hab mir natürlich sehr viel Gedanken auch drüber gemacht, warum ich denn jetzt bei Leica gelandet bin. Also was das jetzt alles so mit sich gebracht hat. Und ich komme jetzt gerade wegen dieser Brennweiten drauf, weil das ja auch so die klassischen Brennweiten für so eine M sind. Ich glaube, dass ich mit meiner Art der Fotografie einfach in das Raster von so einer M passe. Ja, ich glaube, dass M-Fotografen ein gewisser Schlag von Fotografen sind. Das sind Fotografen, die gewisse Dinge erfüllen, sage ich jetzt mal, um es jetzt mal so ganz rein.
Du machst jetzt ein Fass auf, Ben, ne? Also ich hätte jetzt schon gern gewusst, von was du da gerade sprichst.
Ja, ich glaube, dass die M dann für einen besonders interessant ist, wenn man gewisse Dinge erfüllt. Also wenn man zum Beispiel gerne in dieser Range 28 bis 50 Millimeter fotografiert. Wenn man ein Mensch ist, der eher den Einzelmodus als den Serienbildmodus ranmacht. Wenn man ein Mensch ist, der inspiriert werden muss von seiner Kamera und die nicht nur ein bloßes Werkzeug ist. Wenn man ein Mensch ist, der gerne sieht, was er fotografieren will und nicht so gerne auf den Bildschirm schaut. Und das sind so ganz, ganz viele Dinge, wo ich mir im Nachhinein gesagt habe, ist ja eigentlich kein Wunder, dass du irgendwann bei der M gelandet bist, weil du genau diese Dinge erfüllst. Wenn irgendwas davon dich mega stören würde, wärst du wahrscheinlich nicht bei einer M gelandet. Ja? Wenn ich ein absoluter Telefotograf wäre, dann wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mir eine M zu kaufen. Das wäre ja total hirnrissig, weil das nicht da reinpasst. Und ich glaube, deshalb bin ich da gelandet, weil ich die Dinge erfülle. Ich habe die nicht explizit mir gesucht, um einen Grund zu haben, zur M zu kommen, sondern ich glaube, dass die M mich gefunden hat.
Gut. Ich möchte das noch nicht zum Schlusswort machen, weil ich habe noch zwei Dinge, die ich da habe. Aber das werden wir uns merken, dass die M dich gefunden hat. Du hast zwei Dinge, wo ich gern das Rad der Zeit zurückgedreht hätte. Ja, oder umgekehrt diese zwei Dinge jetzt erst machen lassen möchte. Nämlich einmal eine Reise nach Georgien und einmal dein Buch, Moments of Damp. Die Reise nach Georgien, da gibt es Podcast-Episoden, wo du dann erzählst, was du alles mitnimmst und was du einpackst und was nicht und Equipment und bla bla bla. Würdest du jetzt mit dem Wissen, dass du jetzt schon über die M hast, die Fuji zu Hause lassen? Und dich auf diese zwei Objektive, 35-50 oder vielleicht dann doch noch ein 90er zur Sicherheit mitzunehmen, würdest du dich auf dieses Experiment jetzt mit dem Wissen heute, also quasi jetzt, drauf einlassen, zu sagen, ich reduziere mich noch mehr an Technik? Denn das wäre eine Reduktion für das, was du vorher mit hattest. Du hattest beide XT2 mit, also XT4 mit, also eine quasi, wie hast du es gesagt, ausgeborgt, du hast Festbrennweiten mit, du hattest Zoom mit und was auch immer. Das heißt ja bei Leica jetzt gar nicht, ne? Schon einmal das nicht, weil du es nicht hast und B, weil es es gar nicht gibt.
Also Zoom hatte ich nicht dabei. Ich hatte nur Festbrennweiten dabei, okay, in Georgien. Ich hatte aber zum Beispiel kein 35er dabei. Ich hatte ganz bewusst einen 28er und einen 50er, eigentlich hauptsächlich auf den beiden XTs drauf. Und habe aber auf jeden Fall auch noch so einen 135er dabei gehabt. Ist alles äquivalent, weil Fuji, aber ne, ergibt ja keinen Sinn, irgendwie da dann diese absoluten Brennweiten zu nehmen. Also alles äquivalent. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich vielleicht tatsächlich nur ein oder zwei Brennweiten mitnehme. Die Überlegung hatte ich in den Podcast-Folgen dazu. Es gibt, glaube ich, 4 Folgen zu dieser Georgien-Reise, wo ich mir auch sehr viel Überlegungen übers Equipment gemacht habe. Hab dann aber aufgrund des Rats von Frank Fischer, lieber Freund von mir, der Inhaber von der FF-Fotoschule, der diese Georgien-Reise durchgeführt hat, auf seinen Rat hin, er hat mich da wirklich sehr gedrängt, zu unbedingten Tele mitzunehmen. Und ich kann auch verstehen, warum. Ich habe Bilder damit gemacht, die hätte ich nicht ohne machen können. Und das hat mich auch nicht in meiner Fotografie beeinträchtigt. Also wenn wir das fotografiert haben, was ich mit so einer M fotografieren würde im Normalfall, also Street, Dokumentar, Reportage, da hatte ich 28-50 drauf. Und es hat super funktioniert. Da habe ich auch nichts vermisst. Hätte ich auch alles mit 35 machen können. Also ich hätte auch mit 35 und 50 mit dem Setup hier hätte ich alles machen können. Aber es gab ein paar Bilder, die wären ohne Tele nicht möglich gewesen. Und da bin ich im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich das dabei hatte. Also ich glaube nicht, um deine Frage ganz konkret zu beantworten, dass ich jetzt mit meiner M240 und diesen beiden Objektiven allein nach Georgien gefahren wäre. Ich hätte trotzdem eine XT4 mitgenommen. Und wenn ich sie nur mitgenommen hätte mit dem Tele, um die 20, 30 Bilder zu machen. Weil da Bilder dabei sind, die ich wirklich, wo ich wirklich froh bin, dass ich die habe.
Hättest du da nicht das 90er ausborgen können oder 135er? Geht sogar noch mit Messsucher. Oder man könnte theoretisch auch adaptieren, also irgendein altes R-Objektiv an die M schrauben, weil mit Display suchen geht das ja. Also wenn du sagst, ja, du hast leichtes Tele verwendet, ja, jetzt gibt es bei Leica 90 als brauchbare Brennweite, 135 wird beim Scharfstellen schon vielleicht etwas lästiger, aber gäbe es ja auch noch. Wäre das dann ausreichend gewesen? Ich frage einfach, bist du an einem Punkt, jetzt einmal abgesehen davon, dass du die Kamera nicht so beherrschst, wie bei einer Hochzeit vielleicht notwendig aus deiner Sicht? Aber glaubst du, dass du da an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt macht mir diese manuelle Fotografie mit Leica, gerade auf einer Reise, wo es ja nicht bei der Hochzeit auf den 100. Sekundenpunkt ankommt, ja? Macht mir diese, bei einer Reise, diese Art der Fotografie, der komplett manuellen Fotografie, vielleicht sogar mehr Spaß, macht mir die Möglichkeit, bewusstere Bilder zu machen. Und jetzt machen wir auch den Bogen zu Moments of Dump. Das ist ein Bildband, den du letztes Jahr, muss ich jetzt schon sagen, also 2022 herausgegeben hast oder herausgebracht hast, mit Bildern, ja, von was? Und dann lassen wir
Bildern von.
Sag mal kurz, ja, um was es um dem Buch geht, und dann überlegen wir uns, ob das etwas wäre, was du vielleicht dann doch mit Leichtigkeit das machen können, zu 100%. Aber um was geht es denn in dem Buch?
Ja, also in dem Buch geht es darum, dass wir ja, jetzt ist ja wirklich, es ist ja 2023, also vorletztes Jahr im November unseren kleinen Sohn bekommen haben, den kleinen Julius. Und jeder, der Kinder hat oder jemand, der Kinder, jemanden kennt, der Kinder hat, der weiß, dass die Zeit am Anfang unheimlich anstrengend ist. Also mit der Geburt ist es nicht getan, sondern es wird eigentlich noch viel anstrengender. Ja, da war ich halt ein Wochenende mal wieder so zum Abschalten, zum Runterkommen, so für mich ganz allein in Dump eben, und hatte da meine Kamera dabei und habe da fotografiert, um so meine Mitte zu finden. Für mich ist so Fotografieren, das hat immer so ein bisschen was Meditatives. Also ich komme da gut in so einen Flow rein, wo ich alles komplett ausblenden kann, und habe da fotografiert und habe irgendwann gemerkt, okay, die Bilder sind echt mega cool. Habe da dann auch den ganzen Tag fotografiert, also alles, was ich mir da vorgenommen hatte mit, ja, da machst du mal wieder Sport, da machst du mal wieder dessen, sodass du richtig Zeit ist, dann alles nach hinten gerückt, und ich war eigentlich fast den ganzen Tag mit der Kamera unterwegs und habe da einfach so flüchtige Momente eingefangen. Es ist ich würde sagen, eine Ortsdokumentation von diesem Wochenende. Es ist nicht so ein reines Street-Fotografie-Ding, sondern es ist ja auch mit mehr Bildern gepaart. Also mit, ja, man könnte sagen, mit einer Art Landschaftsbildern, aber eher so mit Landschaftsreportage. Also es ist eigentlich eine Reportage über diesen Ort, was mehrere Genres mit sich bringt. Und ich bin dann zu Hause gewesen, habe gesagt, du kannst jetzt die Bilder bei Instagram raushauen, dann sind sie in 2 Wochen halt so draußen und das war's dann. Oder du machst nichts damit, was halt auch irgendwie blöd ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie wär's, wenn du jetzt endlich mal diesen Traum von dir umsetzt, ein Bildband rauszubringen, der jetzt nicht in Anführungszeichen nur für dich selber ist oder für deine Eltern oder für ein Hochzeitspaar, sondern den du auch verkaufen kannst, den du auch jemandem anbieten kannst, der jetzt nicht unbedingt in so einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu dir steht, aber sich für deine Fotografie interessiert und vielleicht auf so eine Reise dahin mitgehen will.
Und jetzt die Frage, wäre das etwas, wo du sagst, heute würdest du die M mitnehmen, weil gerade diese Beruhigung in der Phase, diese, ich nenne das Wort jetzt trotzdem, Entschleunigung, auch wenn ich das schon langsam aus der Werbung hasse, ja, aber diese Entschleunigung, würde das mit der M nicht noch mehr dich zu Konzentration bringen?
Ja, also wenn ich das jetzt nochmal machen würde, dann wäre ich mir sehr, sehr sicher, dass ich die M mitnehmen würde. Auf jeden Fall. Vor allem, weil das Bilder waren, wo es jetzt zum Beispiel auch nicht drauf ankam, dass ich einen super schnellen Autofokus habe. Ja? Ich habe da, wie du sagst, fotografiert, um runterzukommen, auch Bilder gemacht, wo Szenen waren, wo Menschen drauf waren, aber wo ich jetzt halt nicht mega nah an einem dran war, ein Porträt mache und sage, das Auge muss scharf sein. Also dieses, ich muss abliefern und habe jetzt Stress, weil ich vielleicht mit dem Messsucher noch nicht so gut bin oder so. Sondern das war wirklich ein sehr entspanntes Fotografieren, wo ich mir sehr viel Zeit für die Komposition gelassen habe und so weiter. Und klar, es wären Bilder, wo man jetzt ein bisschen anders hätte fotografieren müssen im Strand. Dann hätte ich halt nicht das Klappdisplay nehmen können von der X-T4, sondern hätte mich halt in Sand reingeworfen. Das hätte mir aber in dem Moment natürlich gar nichts ausgemacht, weil ich ja da zur Freizeit halt war und dementsprechend da auch nicht danach dann mega schick essen gegangen bin oder sowas, ne? Von daher, das wäre auch nicht der Punkt gewesen. Das wäre so ein klassisches Ding, wo ich jetzt auf jeden Fall auch mit meinem jetzigen Können die M mitgenommen hätte. Bei Georgien wahrscheinlich tatsächlich nicht als einziges. Wegen dem Tele.
Aber ich glaube dir, dass das eine Einbildung ist, weil du dich nicht traust, nach Georgien zu fahren, nur mit der M. Ich glaube, dass du die gleichen Bilder gemacht hättest, bis auf die 5 Bilder, die du mit dem größeren Tele gemacht hast. Aber wenn du jetzt sagst, du nimmst nur einen 90er mit, glaube ich, hättest du 99% deiner Bilder genauso gemacht, wenn nicht andere Bilder.
Vermutlich, wenn sie scharf gewesen wären, ja.
Muss ich ja sagen.
Natürlich.
Das ja, mit klar. der Schärfe wird überschätzt.
Das darf aber auch nur ein Leica-Fotograf sein.
Selbstverständlich, das sage ich auch immer. Wir sagen dazu dann Kunst, ja, und andere sagen unscharf an der Stelle.
Tja, man kann sich selber aussuchen, zu welcher Kategorie das man gehören will.
Naja, das mit der Kunst ist so eine Sache. Wenn du selbst sagst, du bist Künstler, ist das ja toll, aber wenn die anderen das nicht sehen, dann ist das blöd, ne? Weil dann hast du nichts davon.
Stimmt. Also das stimmt leider, ja.
Kunst muss der andere feststellen. Das ist leider das Problem an der Sache. Was wir auf jeden Fall machen werden, wir werden auf jeden Fall zu deinem, oder ich werde auf jeden Fall zu deinem Buch und zu den Georgien-Folgen den Link dazu in den Shownotes reinpacken, damit die Leute das sehen, beziehungsweise überhaupt zu deinem Podcast und Blog. Jetzt bist du ja schon fast so weit, dass du mit M fotografierst und dich darauf verlassen kannst, dass das Zeug auch funktioniert. Wie geht's weiter in deiner Zukunft? Wirst du deine berufliche Karriere so ändern, dass du deine Leica aus Sicht der Fotografie finanzieren wirst? Also vollberuflich nur noch mit Leica fotografieren?
Gute Frage. Also ich bin ja jetzt zur Zeit, bin ich noch Soldat bei der Bundeswehr. Ich bin der Offizier und die Zeit dort, die endet dieses Jahr, da muss ich mich wirklich noch dran gewöhnen, nicht nur in Bezug auf dieses Thema, sondern generell, die endet ja dieses Jahr regulär, ganz, ganz kurz, dass man es versteht vielleicht, wenn man ja bei uns Polizist ist, ist das Ziel immer irgendwann mal eine Verbeamtung zu bekommen, als Soldat ist es anders, da sind die meisten tatsächlich Zeitsoldaten, also scheiden dann nach dem vereinbarten Zeitraum da aus, das heißt, ich habe jetzt keinen Scheiß gebaut, zumindest nicht, dass ich es wüsste, sondern scheide ganz regulär dieses Jahr aus und will dann nochmal studieren. Ich habe schon mal studiert während der Offizierlaufbahn, Volkswirtschaftslehre, Bachelor und Master und will jetzt unbedingt nochmal studieren. Informatik. Gibt lustigerweise so im Nachhinein viele Informatiker, die Fotografen werden oder Fotografen, die auch Informatiker sind oder so. Wäre auch mal spannend, sich zu überlegen, warum vielleicht.
Ich glaube, dass das in der digitalen Fotografie so ist. Ich bin nicht sicher, ob das in der analogen Fotografie auch so gewesen ist oder wäre.
Ja,
aber anderes
absolut.
Thema. Wäre ein anderes
absolut.
Thema.
Okay. Absolut.
Also.
Ja. Glaube ich auch. Und werde also im Oktober dann, wenn sich jetzt nichts irgendwie nochmal grundlegend da ändert, halt nochmal ein Informatikstudium anfangen. Und will aber, das ist im Moment so das Ziel, will die Fotografie weiterhin als Nebenberuf und vor allem auch im Hobby belassen. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du ein Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr. Das ist für manche sicherlich eine Erfüllung und der absolute Traum. Das kann ich auch nachvollziehen. Also ich will das nicht irgendwie schlecht reden. Aber bei mir ist es so, ich merke, dass ich sehr emotional mit der Fotografie verbunden bin. Und auch wenn ich eine Hochzeit fotografiere, auch wenn es jetzt nur das kleine Paket mit 4 Stunden ist, habe ich danach 1-2 Wochen keinen Bock mehr, die Kamera in die Hand zu nehmen, weil mich das so fordert, weil ich da so drin bin. Ich bin danach auch völlig, völlig K.O. Will einfach nicht abliefern müssen. Und das ist okay, wenn man das nebenberuflich macht, dann sagt man, ich mache einmal im Monat irgendeinen Job. Da muss ich abliefern und den Rest mache ich einfach für mich. Aber sich zu überlegen, ich muss damit wirklich meine Brötchen auch verdienen, ich muss es, das will ich nicht. Dafür liegt mir, ich glaube, zu viel Herzblut dran, ne? Weil ich bin dann auch ein Mensch, der dann Bilder gerne nochmal liegen lässt oder sich ganz viel Gedanken drüber macht, wie er das angeht und so. Und sobald du davon leben musst, musst du das sehr betriebswirtschaftlich betrachten. Und das will ich halt nicht. Und von daher wird es erstmal im Nebenberuf bleiben. You never know. Keine Ahnung, was in 5 Jahren ist oder so. Aber im Moment ist es nicht die Absicht.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden Ben in diesem oder im nächsten Jahr hören, wenn er seine Fuji-Ausrüstung gegen Leica ausgetauscht hat. Denn wenn Sie so zuhören, der Weg geht dorthin. Ben, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Schauen wir mal, was in diesem oder im nächsten Jahr passiert und wann du hier wieder auftauchst als der Leica-Fotograf. Danke.
Ja, vielen, vielen Dank, Michel. Ich finde deinen Podcast einfach super. Was mir wirklich gefällt, ich wollte es hier an der Stelle nochmal loswerden, unbedingt. Was mir wirklich gut gefällt, und das kann ich jetzt auch als Gast bestätigen und nicht nur vorher als Zuhörer das Gefühl gehabt zu haben, dass du sowohl den Gast als auch den Zuhörer immer auf eine Reise mitnimmst. Auf eine Reise durch die eigene Fotografie und auf eine Reise durch die Fotografie. Und in dem Fall jetzt habe ich es als Gast erfahren dürfen. Und es war sehr spannend, mal auf die Reise zu gehen durch meine eigene Fotografie, und zwar durch dich angeleitet. Ganz, ganz herzlichen Dank, Michel.
Danke, Ben. Momente deiner Geschichte heißt dein Podcast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder zugehört haben. Alles Gute für dieses neue Jahr und bleiben Sie gesund. Bis dann. Danke.
Tschüss.
Tschüss.